Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der norwegische Massenmörder Breivik wird vermutlich für den Rest seines Lebens weggesperrt bleiben. Ein Osloer Gericht verurteilte den 33-jährigen Rechtsextremisten zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Damit folgten die Richter nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hatte auf nicht schuldfähig plädiert und die dauerhafte Einweisung Breiviks in die geschlossene Psychiatrie verlangt. Breivik selbst hatte sich während des Prozesses dagegen gewehrt, als geistesgestört eingestuft zu werden.
Am Morgen verkündet Richterin Wenke Elisabeth Arntzen, das Urteil begründet ist dann ausführlich. 21 Jahre Gefängnis, danach Sicherungsverwahrung, wahrscheinlich lebenslang die Höchststrafe, weil Anders Breivik voll schuldfähig ist, obwohl Experten ihn in einem ersten psychiatrischen Gutachten für unzurechnungsfähig erklärt hatten.
Retten findet uansett.
Das Gericht sieht keine Grundlage, einem Verbrecher die Schuldfähigkeit abzusprechen, indem man seine Gesinnung als krankhaft erklärt, wie es uns dieses erste Gutachten nahelegt. Am 22. Juli 2011 zündet der Rechtsradikale Anders Breivik erst eine Bombe im Regierungsviertel von Oslo, dann überfällt er auf der Insel Utøya ein Feriencamp der sozialdemokratischen Jugendorganisation. Insgesamt sterben 77 Menschen. Seinen Auftritt heute genießt Breivik sichtlich. Ihm war es wichtig, für zurechnungsfähig erklärt zu werden. Unmittelbar nach der Urteilsbegründung kündigt er an, er wolle nicht in Berufung gehen. Und auch die Staatsanwälte werden das Urteil nicht anfechten.
Wir haben nach gründlicher Bewertung keinen Grund gefunden, das Verfahren noch einmal vor Gericht zu bringen, indem wir Revision einlegen. Genugtuung bei den Opfern und ihren Angehörigen nach dem Richterspruch.
Wir haben bekommen, was wir uns erhofft hatten. Breivik ist wahrscheinlich für den Rest seines Lebens eingesperrt.
Seinen Sohn mache das zwar nicht wieder lebendig, aber er empfinde jetzt Gerechtigkeit, sagt Trond Blattmann noch.
Das Urteil von heute setzt wahrscheinlich den juristischen Schlusspunkt unter die Anschläge von Oslo und Utøya. Ein wichtiger Tag für die Opfer und die Angehörigen. Angesichts all der Fehler und Schlampereien, die der norwegischen Polizei am 22. Juli 2011 unterlaufen sind, ist die Aufarbeitung der Ereignisse allerdings noch lange nicht vorbei.
Ein ausführliches Dossier mit Hintergrundberichten zum Breivik-Prozess und zur Aufarbeitung der Morde in Norwegen finden Sie auf tagesschau.de. Bundeskanzlerin Merkel will Griechenland in der Eurozone halten. Bei einem Treffen mit dem neuen griechischen Ministerpräsidenten Samaras in Berlin sagte sie die Hilfe Deutschlands zu. Athen müsse allerdings sein Reform- und Sparprogramm konsequent umsetzen. Samaras sicherte dies zu. Zugleich warb er aber dafür, seinem Land mehr Zeit zu geben, um die Zusagen zu erfüllen.
Es war sein erster Auslandsbesuch als Ministerpräsident. Und so ganz sicher bewegte sich Antonis Samaras noch nicht neben Angela Merkel auf dem roten Teppich. Betont bescheiden trat er in Berlin auf, wie ein Bittsteller, der schon vorher ahnt, dass ihm die Bundeskanzlerin heute weder mehr Geld noch mehr Zeit zusagen würde. Und er gab sich selbstkritisch. Immerhin hat er die Reform noch vor Monaten heftig bekämpft, deren Erfolg er nun beschwört. Keiner von uns ist unschuldig, das als erstes. Aber jetzt zählt nicht, was ich oder andere in der Vergangenheit falsch gemacht haben, sondern dass wir jetzt und heute unseren Beitrag zu einem besseren Morgen leisten. Samaras versprach, alle Verpflichtungen der internationalen Geldgeber zu erfüllen. Er sei sicher, dass schon der Bericht der Troika in wenigen Wochen deutliche Erfolge belegen werde. Damit traf er bei Angela Merkel den richtigen Ton.
Ich möchte auch, dass Griechenland Teil der Eurozone bleibt. Und deshalb habe ich deutlich gemacht heute in dem Gespräch, dass wir natürlich von Griechenland erwarten, dass die Zusagen, die gemacht wurden, auch umgesetzt werden, dass den Worten auch Taten folgen.
Beide waren sich einig, dass es vor allem darum gehe, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wir sind dabei, ein doppeltes Defizit abzubauen. Zum einen das Haushaltsdefizit, aber zur gleichen Zeit auch das Glaubwürdigkeitsdefizit unseres Landes. Mit dieser Botschaft wird Samaras morgen auch in Paris um die Unterstützung des französischen Präsidenten werben.
Eine Bewertung des Treffens von Merkel und Samaras jetzt von Ulrich Deppendorf live aus Berlin.
Es war ein ehrliches Treffen im Kanzleramt. Dem heute eher zurückhaltend und selbstkritisch auftretenden griechischen Ministerpräsidenten wurde deutlich mitgeteilt, er muss alle verlangten Reformen umsetzen. Nur dann kann er weiterhin mit der Unterstützung der Bundeskanzlerin rechnen. Angela Merkel machte heute wie fast nie zuvor deutlich, dass sie Griechenland in der Eurozone halten will. Das war eine Mahnung an die eigenen Reihen und es war ein Vertrauensvorschuss für Griechenlands Ministerpräsidenten. Samaras hat wiederum Versprechungen gemacht, die er nun einlösen muss. Erst dann werden er und seine Regierung als glaubwürdig gelten. Zusicherungen für mehr Zeit bei der Umsetzung hat er heute in Berlin noch nicht bekommen. Die Kanzlerin will den Druck aufrechterhalten, auch mit Rücksicht auf kritische Stimmen in ihrer Regierungskoalition. Alles hängt nun von dem Troika-Bericht in einigen Wochen ab. Samaras ist heute nach Paris weitergereist. In Berlin hofft man, dass François Hollande bei der gestern Abend im Kanzleramt mit Angela Merkel vereinbarten Linie gegenüber Griechenland auch bleibt. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Immer mehr Syrer flüchten vor dem Bürgerkrieg in die Nachbarländer. In Deutschland wird deshalb jetzt darüber diskutiert, wie den Menschen geholfen werden kann. Unionsfraktionschef Kauder forderte in der Schwäbischen Zeitung, Deutschland solle Verfolgte und Verletzte aus Syrien aufnehmen. Er werde darüber mit Innenminister Friedrich sprechen. Auch andere Politiker aus Koalition und Opposition verlangten, die Grenzen für Notleidende zu öffnen. Das Auswärtige Amt will dagegen weiter Hilfe vor Ort leisten.
Alleine in der letzten Woche haben 30.000 Syrer ihre Heimat verlassen. Nun sind es rund 200.000 Menschen, die in Lagern in der Türkei, im Libanon und hier in Jordanien Unterschlupf gefunden haben. Zeit für Deutschland, auch Flüchtlinge aufzunehmen, finden inzwischen Politiker aus allen Parteien. So regt die Grünen-Chefin an.
Es gibt viele Menschen, die Wurzeln in Syrien haben, auch in Deutschland. Wir nehmen Flüchtlinge bei uns auf und Deutschland sollte eine Vorreiterrolle spielen auf europäischer Ebene, dass die Europäische Union sich auch bereit erklärt, Menschen, die zu uns kommen wollen, bei uns in der Europäischen Union aufzunehmen.
Viele Syrer, die vor dem Krieg geflohen sind, befinden sich nun hinter der türkischen Grenze, fast 80.000. Aus der Türkei heißt es, mehr als 100.000 könne man nicht aufnehmen. Die Bundesregierung wird ihre Hilfsmaßnahmen dennoch auf die Lager in den Nachbarländern konzentrieren. Darüber hinaus gäbe es im Moment keinen Handlungsbedarf.
Alle internationalen Diskussionen und Bemühungen konzentrieren sich auf eine Hilfe für die Flüchtlinge vor Ort, sodass die Diskussion, die wir zurzeit in Deutschland haben, zum Beispiel um eine Aufnahme, zum Beispiel in Deutschland, die wird international zurzeit eher nicht geführt.
Aber vielleicht ändert sich das schon bald. Die Lage der Flüchtlinge soll, so ein französischer Vorstoß, am kommenden Donnerstag Thema im UN-Sicherheitsrat sein.
In Syrien ist kein Ende der Gewalt in Sicht. Der Ort Al-Zabadani, etwa 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Damaskus gelegen, wird nach Angaben von Oppositionellen bereits seit 10 Tagen von Regierungstruppen belagert. Der Syrien-Sondergesandte Brahimi ist in New York mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zusammengetroffen, um ihn über die Lage in Syrien zu informieren. Ban äußerte sich tief besorgt über die anhaltende Gewalt.
Neue Gespräche der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA mit dem Iran über das umstrittene Atomprogramm haben keinen greifbaren Erfolg gebracht. Der Chef der Atominspektoren Nakats sprach von anhaltenden Meinungsverschiedenheiten. Weitere Gespräche seien zunächst nicht geplant. Die Fronten im Atomstreit sind seit Jahren verhärtet. Der Iran bestreitet, dass er insgeheim an der Entwicklung von Atomwaffen arbeitet. Die IAEA kritisiert, dass sie keinen Zugang zu bestimmten Atomanlagen erhält. Deutsche Polizisten haben Sicherheitskräfte des weißrussischen Machthabers Lukaschenko geschult. Beobachter aus Minsk waren zum Beispiel bei einem Polizeieinsatz anlässlich eines Atommülltransports dabei. Während die Bundesregierung die Zusammenarbeit in den Jahren 2008 bis 2011 verteidigt, kommt Kritik von der Opposition. Grünen-Politiker Beck sagte, alles, was die so wörtlich Schergen Lukaschenkos lernten, werde von ihnen letztendlich zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung eingesetzt. Mit mehreren Veranstaltungen wird an diesem Wochenende in Rostock an die Ausschreitungen im Stadtteil Lichtenhagen erinnert. Die fremdenfeindlichen Krawalle vor 20 Jahren zählen zu den schlimmsten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Im August 1992 randalierten rechtsextreme Gewalttäter erst vor der zentralen Stelle für Asylbewerber und steckten dann ein Wohnheim in Brand, in dem mehr als 100 Vietnamesen eingeschlossen waren. Alles unter dem Beifall von Zuschauern und ohne, dass die Behörden eingriffen.
Der Rostocker Stadtteil Lichtenhagen heute vor 20 Jahren. Neonazis und Anwohner Seite an Seite gegen Asylbewerber. Die Polizei ist überfordert. 2 Tage sind die Flüchtlinge im Haus eingeschlossen. Erst dann wird die zentrale Aufnahmestelle geräumt. Jetzt richtet sich der Hass gegen das Wohnheim für vietnamesische Zeitarbeiter direkt nebenan. Plötzlich zünden die Randalierer das Haus an. Mit im Wohnheim Wolfgang Richter, damals Ausländerbeauftragter der Stadt Rostock.
Wir waren unten eingedrungen, hatten das Mobiliar zerschlagen, Brandsätze gelegt, das Haus brannte, der Qualm stieg nach oben auf. Und es war klar, dass wir uns nur selber helfen konnten, weil Polizei und Feuerwehr waren nicht da.
In letzter Minute gelingt es Richter und den eingeschlossenen 120 Menschen, sich zu befreien. Sie flüchten über das Dach des Nachbarhauses. Anlässlich des 20. Jahrestages der Ausschreitungen in Lichtenhagen fordern Flüchtlingsorganisationen eine Entschuldigung von Land und Bund.
Nicht nur die Stadt Rostock, die Landesregierung, die Bundesregierung haben damals versagt. Solch ein Pogrom darf sich in Deutschland nicht abspielen.
Die Hälfte der Zeitarbeiter ging nach den Krawallen nach Vietnam zurück. Die andere Hälfte blieb in Deutschland. 5 Familien wohnen bis heute im Sonnenblumenhaus.
Die deutschen Verbraucher zahlen einer Studie zufolge in diesem Jahr 3 Milliarden Euro zu viel für ihren Strom. Energieunternehmen reichten sinkende Einkaufspreise nicht an die Haushalte weiter, heißt es in der Untersuchung im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion. Steigende Einkaufspreise führten dagegen stets zu höheren Strompreisen. Nach Ansicht von Bundesumweltminister Altmaier könnten die Stromkosten im nächsten Jahr um bis zu 5% steigen. Grund hierfür ist auch die Umlage für erneuerbare Energien. Der Radsportler Lance Armstrong ist von der US-Anti-Doping-Agentur USADA lebenslang gesperrt worden. Alle Ergebnisse des Amerikaners seit August 1998 sollen gestrichen werden, darunter auch seine 7 Siege bei der Tour de France. Die letzte Entscheidung liegt allerdings beim Radsport-Weltverband UCI. Armstrong hatte heute überraschend darauf verzichtet, bei einer wichtigen Anhörung vor der USADA auszusagen.
Ein Tag zum Anstoßen dürfte es für Lance Armstrong heute nicht gewesen sein. Die US-Anti-Doping-Agentur hat ihn lebenslang gesperrt. Die zudem drohende Aberkennung seiner 7 Tour de France-Siege wäre der Tiefpunkt einer beispiellosen Karriere. Alle Wettkampfergebnisse seit 1998 sollen annulliert werden. Armstrong hatte schriftlich bekannt gegeben, genug sei genug. Er wolle sich nicht an einem einseitigen und unfairen Verfahren beteiligen. Doping räumte er weiter nicht ein. Doch die Beweise und Indizien sind erdrückend. Das Verfahren ins Rollen brachten Zeugenaussagen wie diese. Ja, ich sah, wie Armstrong Epo nahm. Er gab es auch mir. Alle Einzelheiten weiß ich nicht mehr, aber ich sah, wie er Dopingmittel nahm. Armstrongs Sperre wurde von Dopingbekämpfern weltweit begrüßt. Er war weit davon entfernt, die schwerwiegenden Vorwürfe zu entkräften. Er hat quasi damit zugegeben, dass sie zutrafen. Der Deutsche Jan Ullrich, einst mehrfach Zweiter hinter Armstrong, könnte nun nachträglich 3 Tour de France-Siege zugesprochen bekommen. Mit Andreas Klöden, auch einmal Zweiter, noch ein weiterer Deutscher. Armstrong darf mit der lebenslangen Sperre, die für alle olympischen Sportarten gilt, auch nicht mehr an Wettkämpfen in seiner neuen Sportart Triathlon teilnehmen. Mit seinem Verzicht auf ein Verfahren dürfte er die Flucht nach vorn angetreten haben. Klar ist, bei einer öffentlichen Verhandlung und dieser eindeutigen Beweis- und Indizienlage hätte das Bild des vermeintlichen Superstars noch mehr Schaden genommen. Sporthistorisch ist dieser Dopingfall beispiellos. Siegerlisten über annähernd ein Jahrzehnt könnten nun neu geschrieben werden. Aber wegen aktueller Ermittlungen gegen weitere Fahrer ist fraglich, ob diese dann überhaupt lange Bestand hätten. Das Image des Radsports wird immer desaströser.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 25. August.
Am Wochenende sorgt tiefer Luftdruck für wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern. Dabei wird es kühler. In der neuen Woche geht es mit Sonnenstunden und Temperaturen wieder aufwärts. Heute Nacht gibt's mal mehr, mal weniger Wolken. Vielerorts fällt Regen, auch einzelne Gewitter sind dabei, die vor allem im Süden heftig sein können. Dort ist stellenweise ergiebiger Regen möglich. Am Tag teils Wolken, teils Sonne, gebietsweise Schauer und Gewitter. Die meisten davon sind im Nordwesten und Norden unterwegs. Etwa vom Bodensee und den Alpen bis zum Bayerischen Wald regnet es später zum Teil längere Zeit und kräftig, mitunter gibt's auch Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, teilweise auch frisch mit starken, bei Gewittern mit stürmischen Böen. An der unteren Donau heute Nacht nahe 20, in Vorpommern örtlich nur 11 Grad. Morgen Temperaturen von 20 bis 25, in der Lausitz bis 27 Grad. Am Sonntag bei wechselhaftem Wetter noch kühler und teilweise sehr windig. In der neuen Woche wird es langsam wieder wärmer und von Südwesten auch freundlicher.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tom Buro gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Bundesliga-Eröffnungsspiels Dortmund gegen Bremen. Ihnen noch einen schönen Abend.